Du hast hier gedämmtes Licht bei dir in der Küche, das ist total super. Und ich muss sagen, die Weinflasche schimmert sehr schön in einem sehr schönen Grün, fast in einer Art Türkis. Es ist gar nicht dieses übliche Weinflaschengrün, dieses dunkle, sondern es ist ein schönes Türkis, was
Oder
sicher an dem
Sumpfgrün.
Sumpfgrün ist auch gut.
Moosiges Grün.
Moosiges Grün.
Stimmt.
Im blauen Zweigelt. In der blauen Zweigelt.
Wunderschön.
Bier am Feierabend. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu
Wir am Feierabend.
auch heute mit
Der Dani und
dem Flo.
genau, mal wieder zu zweit in meiner Bude und ja, immer noch ohne Manu seit längerem, leider, aber bald mal wieder hoffentlich. Er war jetzt letztes Wochenende bei mir zu Besuch in unserer WG. Und war hier wegen dem Geburtstag von seinem Onkel. Leider hatten wir nicht die Zeit gefunden, eine Folge aufzunehmen, aber ich besuche ihn in 2 Wochen in Preston. Vielleicht schaffen wir es da mal wieder.
Das wäre cool.
Und mit der Simone, weißt du da, was da los ist? Gerade.
Ich habe Simones Terminkalender verinnerlicht. Nein, ich weiß leider nicht, was da los ist, aber ich glaube, die hat auch ein bisschen viel zu tun. Und ja, der Flo macht immer Stress mit den Terminen. Vielleicht kann sie halt einfach montags nicht aktuell, aber das ist kriegen wir auch mal wieder hin.
Ja.
Also es ist halt so der Herbst. Also ich habe auch wieder demnächst viel zu tun. Dani hat auch viel zu tun, wir haben alle viel zu tun, aber es wird sich
Mensch.
wieder ergeben.
Hat die
Und
Simone vielleicht mit dem Musical viel zu tun? Das
das
Musical.
kann schon
Ach
sein.
nein, das Theater. Sorry, ich rede hier schon wieder.
Das
Weil wir müssen ja jede Folge einmal kurz das Theater von der Simone ansprechen.
Welches? Das Sommertheater?
Ja,
Nein, das ist doch
ja.
durch.
Ja, ich weiß, aber weil wir
Ach
irgendwie immer
so.
drüber gesprochen hatten. Jetzt gibt es ja keinen Auftritt mehr, keinen Grund
Nee.
eigentlich mehr drüber zu
Ja,
reden.
aber Simone hat sicher wieder ein nächstes Projekt und vielleicht ist es wirklich wieder was mit Musical und irgendwie wieder was. Also die ist ja auch rastlos neben ihrer Arbeit und macht so viele Sachen noch parallel, deswegen.
Total.
Ja.
Aber dann stoßen wir doch jetzt mal zu
Ja.
zweit an und zwar mal wieder mit.
Blauem Zweigelt, der endlich wieder zurück ist in den Supermarktregalen. Und Manu hat vom Geburtstag seines Onkels noch leckeres Gemüse hier gelassen, was wir jetzt vorher schon gegessen haben. Also zu 80% glaube ich. Es war sehr, sehr gut.
Ach.
Und es gab ordentlich gute Schokolade und uns ging es hier total gut schon im Vorgespräch. Und jetzt können wir
Jetzt auch noch
loslegen.
gut.
Ja,
Ja.
es gibt Wasser, es gibt Wein.
Was
Es
will man
gab
mehr?
gutes Essen. Vegane Bio-Schokolade, Fairtrade. Was will man mehr?
Ja, das stimmt. Ja, heute ein Punkt auf unserer Liste über die Sachen, über die wir sprechen, ist, da hatten wir ja vorhin schon im Vorgespräch ein bisschen angerissen, Leute, heutzutage die Sachen wie Geburtstage oder Events oder ja, wenn man sich halt einfach mal treffen will oder so, dann vergessen oder denen das anscheinend nicht mehr so wichtig ist wie früher. Wir haben da versucht, Gründe zu finden für und du meintest, das liegt vielleicht unter anderem auch einfach daran, dass man älter wird und dann vielleicht auch andere Prioritäten setzt oder.
Ja, also ich weiß auch nicht. Also auch gerade so Verabredungen oder Sachen, die man halt ausgemacht hat, dann abgesagt werden auf der einen Seite oder halt einfach vergessen werden. Vielleicht kommt einfach mehr dazwischen. Vielleicht ist man auch einfach, also auch Menschen, die so alt sind, sage ich mal, wie ich, Mitte 30, da gibt es halt dann einfach auch Sachen, die priorisiert man halt anders und dann ist es vielleicht nicht mehr so wichtig. Oder es liegt wirklich auch an den Menschen selbst. Also ich weiß es ja selber nicht, sonst, wenn ich da eine Antwort drauf wüsste, bin ja da auch immer von Feedback abhängig. Also ich stelle halt fest, dass in meinem Freundeskreis schon manchmal Sachen halt sich nicht mehr so leicht vereinbaren lassen. Termine, Treffen, man muss alles von viel längerer Hand planen, man kann nicht mehr sagen, gut, das liegt wirklich im Alter, dass man halt nicht mehr diese Spontanität wie mit Anfang 20 hat, dass man halt einfach so in den Tag hinein lebt. Man muss halt einfach viel besser planen. Man hat Arbeit, man hat andere Verpflichtungen, man hat einen anderen Freundeskreis, dem man auch gerecht werden möchte. Man hat teilweise auch schon Familie und Kinder, was natürlich alles nochmal zusätzlich erschwert. Also weiß ich nicht, wie das jetzt zum Beispiel bei dir ist.
Ja, wobei, also wir beide jetzt ja schon, wir haben jetzt noch keine Familie und Kinder, aber auf uns ist ja eigentlich generell schon immer Verlass. Wenn jetzt irgendwie was ausgemacht ist, muss ich sagen, dann weiß ich, dass du zum Beispiel schon auch immer sehr zuverlässig bist. Du bist dann immer da. Wenn du zusagst, dann bist du da. Und bei mir ist das eigentlich auch so. Also ich bemühe mich selbst, wenn ich irgendwie bisschen schlecht gelaunt bin, ich weiß dann auch, ich bin dann wieder gut gelaunt, wenn man sich sieht, oder wenn ich müde bin, dann bin ich dann auch fit später. Aber ich weiß es auch, dass manchmal Leute absagen und dann einfach meinen, ja, jetzt machen wir doch einen gemütlichen Abend daheim. Dann denke ich mir, das ist so schade, weil es gibt heutzutage selten die Situation, dass man irgendwie sich noch trifft. Sei es, weil irgendwie andere Freunde woanders wohnen oder dann wieder das und das dazwischen kommt. Das finde ich irgendwie auch sehr schade. Das ist mir auch aufgefallen.
Das finde ich auch schade mit so einer Begründung, mit man ist vielleicht lieber zu Hause. Ja gut, manchmal kann man sich vielleicht auch nicht mehr aufraffen, aus dem Haus zu gehen. Das kann ich schon nachvollziehen. Deswegen ist es bei mir eigentlich meistens so, wenn ich aus der Arbeit komme und noch verabredet bin, ich gehe halt gar nicht erst nach Hause. Dann muss ich nämlich nicht, genau, komme ich nicht in die Verlegenheit, dass ich nach der Arbeit nochmal los muss, sondern ich treffe mich auch meistens nach der Arbeit direkt und muss nicht nochmal von zu Hause los, sondern ich fahre direkt nach der Arbeit noch irgendwo hin. Dafür arbeite ich halt dann auch mal eine halbe Stunde oder 20 Minuten länger oder gehe dann halt noch irgendwie was einkaufen oder so, nimm das dann halt mit zur Verabredung, wenn sich's machen lässt.
Deswegen auch nochmal ganz kurz, auch immer schön, dass du dann hierher zu uns kommst, in die WG, nach der Arbeit direkt, weil, ja.
Also ich war heute noch an der Uni zum Beispiel und das hat sich gut ergeben und war davor auch noch auf dem Termin. Es waren zwar zwei Arbeitstermine, aber dann kann ich natürlich auch super in die U-Bahn steigen und komme sehr stressfrei hierher. Ich schleppe jetzt den ganzen Nachmittag schon ein Paket mit mir rum.
Das nicht kleines gerade?
Aber es ist leicht. Ich hätte es natürlich auch noch irgendwie zu Hause abgeben können und dann wieder hierher fahren können. Die Uni ist gar nicht so weit weg von meiner Wohnung. Aber mein Gott, ich habe eine Tasche dabei, da ist das Paket drin und dann kann ich das so gut verbinden. Und ich glaube, bei den jüngeren Menschen ist es oft so, dass die sich halt vieles offen halten. Und so vieles sich offen halten, dass man halt einfach gar keine verbindliche Zusage mehr macht. Also wenn ich jetzt sage, ich komme heute zu dir und mach das aus, dann komme ich halt hierher. Und wenn jemand sagt, hey Flo, wollen wir uns noch spontan treffen, dann kann ich das halt nicht machen. Genau, wenn ich jetzt am Freitag einen Sporttermin habe und das ausmache und dann ruft mich um 8:30 jemand an und sagt, hey, lass uns noch treffen, sage ich, du, ich bin in 20 Minuten beim Sport, das kann ich nicht absagen, weil dann müssen die alle mehr zahlen, dann denken die, weil wir dann zum Sportspielen gehen und dann kostet es für die Leute mehr, wenn ich ausfall, was mir nicht recht wäre. Und dann sagen die halt, ich bin unzuverlässig. Und deswegen, ich glaube, die Generation heute, die Jüngeren, die halten sich vieles offen und haben eine große Auswahl und können sich manchmal nicht so leicht entscheiden.
Wobei mir auch bei dir aufgefallen ist, und das ist auch was Gutes, dass du zum Beispiel immer sehr früh auch planen willst, jetzt zum Beispiel wegen unserem Podcast, dass du immer eine Woche davor schon fragst, also wie schaut es jetzt aus nächste Woche? Ich habe da und da Zeit und dann willst du eigentlich auch schon gleich eine Zusage immer hören oder Absage. Ja, das finde ich eigentlich ist auch gut, weil sonst kann man auch eigentlich ja halt schwer planen, weil man hat ja auch noch dann irgendwie Sport oder dann Arbeit an dem Tag oder trifft sich noch mit jemand anderen. Aber da legst du auch sehr viel Wert drauf.
Ja, ich stress halt da dann auch ein bisschen rum, das gebe ich schon zu. Also wir haben halt für diese Aufzeichnung dieses Podcasts eigentlich ja immer nur Montag, Dienstag, Mittwoch. Eigentlich nur Montag, Dienstag, also weiß ich nicht. Also wir machen das ja eigentlich zu 95% aller Fälle immer am Montag oder am Dienstag, diese Folge aufzeichnen. Donnerstag ist eigentlich schon zu spät, wenn man halt sagt, die Folge soll am Freitag rauskommen. Ich habe gerne Planungssicherheit und plane aber meistens auch nur von Woche zu Woche. Also ich mache mir halt wirklich schon Gedanken dann, was passiert nächste Woche, was passiert übernächste Woche. Also ich kann ganz schwer jetzt schon für 3 Wochen im Voraus planen. Natürlich gibt es auch mal Termine, wo ich weiß, ich habe am 28. November einen Termin. Ich habe am 15. Oktober einen Termin, das weiß ich dann schon im August und so. Also klar, aber diese Sachen für die nächsten Wochen plane ich halt Montag, Dienstag oder Mittwoch. Und
ja, das ist ja auch gut, ja. Mir ist eben auch aufgefallen jetzt, wo ich ja vor 2 Wochen Geburtstag hatte, dass leider doch einige auch engere Freunde meinen Geburtstag vergessen haben. Also vielleicht hat das auch was mit diesem, ich weiß auch nicht, sich das offen halten und auch nicht mehr so zuverlässig sein, auch was Gratulieren angeht. Du hast mir an meinem Geburtstag gratuliert, aber vielleicht hat es auch damit was zu tun irgendwie. Also alle übrigens im Podcast, Manu, Simone, Flo, du, ihr seid sehr zuverlässig und ihr habt mir auch gratuliert. Ich habe mich sehr gefreut. Aber ja, ein paar andere Freunde haben das vergessen und ich dachte mir dann nur, lag das vielleicht auch daran, dass ich keine Party gemacht habe und das nicht angekündigt habe, dass ich meinen Geburtstag feiere und das dann deswegen auch nicht mehr so wichtig war. Das finde ich auch schade, wenn das so ist.
Das könnte natürlich sein. Ich glaube aber wirklich, das hängt auch wirklich damit zusammen. Also ganz gewagte These, die so nicht stimmen mag, aber die für mich immer so im Hinterkopf ist, dadurch, dass es halt diese ganze Vernetzung, diese ganzen sozialen Netzwerke, dieses ganze, wir kennen den, wir kennen den, wir kennen den, wir kennen den, wir kennen halt einfach wahnsinnig viele Leute. Mhm. Und dann muss ich natürlich schon auch sagen, ich gucke halt auch immer, wer ist mir wichtig, wem gratuliere ich noch. Ich kann jetzt nicht jedem über Dritte entfernten Kontakt bei Facebook, sage ich jetzt mal ganz blöd, kann ich nicht gratulieren, wenn ich den einmal im Jahr sehe. Das schaffe ich einfach nicht. Und ja, da denke ich halt auch einmal nicht dran.
Wobei das bei mir enge Freunde waren, die das schon eigentlich machen sollten und jetzt nicht über Dritte Kontakte. Okay. Ja. Aber das stimmt. Wir kennen wirklich viele und dann kann man da trotzdem vielleicht auch mal durcheinander kommen mit
den Terminen. Das ist ja total gut und gerade in unseren Berufen, wir leben ja, oder wir sind ja in diesen Kommunikationsberufen. Und ich meine, das ist halt nichts, also unsere Eltern, also mein Vater kennt mit seinen, der ist doppelt so alt wie ich, kennt aber bloß ein Drittel der Leute, die, also von der Menge her vielleicht, die ich kenne. Und da ist natürlich Kennen und Kennen ist natürlich immer so eine Sache. Wen kennst du, mit wem bist du befreundet? Facebook ist für mich ja nie eine Freundeplattform gewesen, sondern das ist halt immer Netzwerk. Und natürlich sind da auch Freunde von mir, aber ich sehe halt einen Facebook-Freund nicht als jemand, mit dem ich eng befreundet bin. Weil so funktioniert das in meinen Augen halt nicht. Also bei meinen Facebook-Kontakten gibt es 5 Leute, die ich anrufen kann, wenn irgendwas ist. Die anderen 800 kann ich halt nicht anrufen, wenn irgendwas ist. Also auch nachts um 3. Da muss man so ein bisschen unterscheiden. Und deswegen ist es so Kennen und Kennen. Bekannte und Freunde, das ist ein großer Unterschied. Aber dadurch, dass es halt so eine Menge an Leuten auch ist und dass man halt so vernetzt ist, ich glaube, es liegt einfach an der vernetzten Welt und an diesen vernetzten Umständen, mit denen und unter denen wir leben. Dass ja, da halt einfach mal was runterfällt. Vielleicht bei uns weniger als bei anderen. Und dann wird halt auch einfach mal die gute Freundin Dani vergessen, weil man parallel auch schon wieder irgendwie 50 andere Leute kennt, mit denen man morgen irgendwas unternehmen muss oder mit denen man morgen Kontakt aufnehmen muss. Also
das kann sehr gut sein, dass auch daran liegt.
Also es ist, glaube ich, wirklich die Vernetzung. Ja. Steile These, aber...
Also ich werde auch oft gefragt von Freunden, die ich jetzt, mit denen ich sonst weniger, also die ich jetzt nicht unter meinen engen Freundeskreis zählen würde, ob wir eben mal irgendwie was machen und dann verbringe ich damit Zeit mit denen, aber das ist dann auch manchmal so, dann habe ich da einen schönen Abend, aber es ist jetzt auch nicht so bombig, aber es ist, man hat sich halt mal wieder gesehen und irgendwie weiß man aber, wie du jetzt auch sagst, man hat die engsten Freunde, die kann man so an einer Hand abzählen und das ist auch wichtig und gut, dass man die hat, aber mit den anderen, ja, das Vernetztsein, ne? Das ist so eine Sache.
Ja, ich glaube auch und wirklich, ich glaube auch wirklich so die 13-, 14-Jährigen heutzutage, die kennen halt auch einfach selber schon durch diese sozialen Netzwerke viele Leute, also ich bin ja noch gar nicht wirklich so unfassbar alt, aber ich bin ja noch in einer Zeit aufgewachsen, wo, als ich 14 war, da waren ja noch die 90er. Das klingt ja ein bisschen komisch, aber da waren halt noch so die 90er und da musste ich aber halt Leute, denen ich gratulieren wollte, mit denen ich was ausmachen wollte, die musste ich halt anrufen. Oder ich musste über die Straße gehen und in ihre Wohnung gehen, um mit denen sprechen zu können. Weil man halt nicht mit Instagram, Snapchat, WhatsApp, Telegram, wie auch immer irgendwas ausmachen konnte, sondern man musste noch mehr Zeit reinstecken, um mit denen Kontakt aufzunehmen. Und das, ich glaube schon, dass der Kontakt dann mehr wert war, wenn man mehr Arbeit investieren musste. Mhm. Das ist natürlich jetzt mit gute Freunde, die dich vergessen, immer nochmal was komplett anderes, weil das sind ja eigentlich schon gute Freunde, mit denen du ja eigentlich schon viel Arbeit oder in die du schon oder in die in dich schon viel Arbeit investiert haben, das sind sie ja eigentlich schon. Aber ich glaube, die Kontakte sind einfach heutzutage alle viel oberflächlicher. Und vor 14 oder vor 20 Jahren war es schwieriger, mit Leuten Kontakt aufzunehmen und dann ist der Kontakt einfach auch mehr wert. Also ich hatte zu meinem besten Freund, wo ich 5 Straßen weitergehen musste, den ich nur per Telefon anrufen konnte, einen viel besseren Kontakt. Und ich glaube, das hat sich heute sehr verändert. Also das ist auch wirklich so eine These, aber ich glaube, damit könnte es schon ein bisschen zu tun haben, dass die Netzwerke einfach viel größer sind und man in jungen Jahren schon viel mehr Leute kennt. Und dass es viel schwieriger ist zu selektieren, wer ist wirklich wichtig und wer ist nicht so wichtig und dass man da gerne mal was vergisst.
Denkst du, das wird in der Zukunft wahrscheinlich noch schlimmer, oder?
Ich glaube schon. Weil ich glaube, ich glaube schon, dass wenn wir mal 70 sind, wir so unfassbar viele Leute kennen. Also mein Vater kennt nicht so viele Leute mit 70 jetzt, wie ich wahrscheinlich in 35 Jahren kennen werde. Das ist schon ein wichtiger Punkt in meinen Augen. Dadurch, dass man ja immer mehr Leute kennenlernt, das liegt natürlich jetzt auch in unserem Beruf. Dadurch, dass wir was mit Medien machen und in einem sehr kommunikativen Umfeld arbeiten. Aber ich habe alleine heute innerhalb von 3 Stunden 5 neue Leute kennengelernt. So kennengelernt. Kontakt, Austausch, Name, Handschütteln und so. Also ja, das gab es vielleicht früher auch, aber trotzdem hat das in meinen Augen schon zugenommen, weil dieses ganze Netzwerken immer wichtiger wird. Vielleicht liegt das aber auch wirklich an unserer Berufsbranche. Vielleicht muss man das, wenn man in der Sparkasse angestellt ist, nicht, aber eigentlich schon auch. Also ich weiß es nicht, aber es ist so meine These deswegen. Aber dass gute Freunde was vergessen, die man schon lange kennt, die einem wirklich wichtig sind.
Die auch nicht in der Medienbranche
arbeiten. Die auch nicht in der Medienbranche arbeiten, das kann einen schon mitnehmen. Das geht mir auch so. Ich habe auch Freunde, die dann auch gerne mal was vergessen mittlerweile.
Leider. Aber Gott sei Dank haben wir ja uns. Genau. Ja. Und außerdem, die Leute haben sich dann auch schon bei mir entschuldigt und das auch ein wenig wieder gut gemacht. Mit Geschenken zum Beispiel. Aber natürlich trotzdem schade. Manchmal denkt man auch, irgendwie hat das vielleicht damit zu tun, dass es wird uns ja auch gelehrt, irgendwie durch Bücher wie Kaffee am Rande der Welt und so, Self-Consciousness, Liebe zu dir selbst, viele Netflix-Filme, die thematisieren das ja auch, dass man ja so sehr sich selber lieben muss, dass man dann vielleicht auch dadurch, dass man das so sehr dann praktiziert, auch schon wieder andere vergisst dadurch. Kann das auch damit zusammenhängen?
Kann es auch. Kann ich aber nicht so gut beurteilen. Also, ich weiß nicht, kannst du gerne mal sagen, wie du das siehst. Was auch noch ein ganz wichtiger Punkt sein könnte, der mir im Alltag auch manchmal passiert, ich gebe ja wirklich zu, ich vergesse auch Leute, mit denen ich früher mal gut befreundet war.
Ich bestimmt
denen auch. Denen auch zu gratulieren, aber das hängt auch bei mir ein bisschen damit zusammen, dass die Informationsflut zu groß ist. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ich denke dran und dann hast du es auf dem Handy gesehen oder hast es im Hinterkopf, hey, morgen musst du der Stefanie gratulieren, die hat morgen Geburtstag.
Rasche? Nein. Das ist die famous DJ. Die auch in München aufliegt. Haben wir ja vorhin noch mal kurz...
Und eine gute Freundin von...
Der Freundin von mir ist, ja.
Genau, nee, aber ich glaube, es hängt einfach wirklich damit zusammen, dass halt einfach dann so viele andere Informationen kommen. Du wachst morgens auf, denkst da kurz dran, also du gehst zumindest mir, und dann habe ich es aber leider über den Tag vergessen. Dann denke ich beim Mittagessen noch mal dran, heute musst du noch der Stefanie gratulieren, das darfst du nicht vergessen. Dann ist es so abends, dann bist du verabredet, hast irgendwas anderes, kommen wieder neue Informationen auf einen zu. Wenn du heimkommst, um 10:30, dann gratulierst du der Stefanie noch zum Geburtstag. Und dann, schwupps, Mitternacht vorbei, nächster Tag, dann ist es halt rum. Das kann schon passieren. So sehe ich das. Also die Informationsflut ist einfach hoch. Zu deiner Frage, ich weiß nicht, wie siehst du das generell? Spiele den Ball zurück.
Also mit dem Self-Consciousness, ja, da gibt es jetzt auch nicht so viele, die jetzt irgendwie das auch überhaupt so machen, praktizieren oder auch können. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ja dadurch, dass viele immer so sagen, ja, sie wollen mehr so zu sich selbst finden, dann auch eher auch egoistisch werden und dann weniger an andere denken. Aber man soll ja irgendwie eine Waage finden und also so was Ausgewogenes und schon an sich denken, aber trotzdem auch noch an die anderen. Das ist schwierig irgendwie.
Es ist echt schwierig. Also es ist halt, wie gesagt, und man macht es sich natürlich sehr einfach, oder ich mache es mir manchmal ein bisschen einfach, vielleicht auch in dem Fall, und da kann ich auch durchaus kritisiert werden, weil es auch mal auf die Umstände schiebt. Aber es hat sich halt schon auch alles viel, es hat sich halt schon alles verändert. Also ich glaube, es ist nicht mehr so leicht, auch für Leute wie uns, die schon ein bisschen älter sind und schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben, sich durch diese sich ständig verändernde Welt so ein bisschen durchzumanövrieren. Also ich finde schon schwierig auch. Also du hast viel mehr Themen, die einen selbst beschäftigen, die aber auch so in die Öffentlichkeit kommen, so Fridays for Future und irgendwie so, wo geht eigentlich die ganze Zukunft hin, und es betrifft uns ja wahrscheinlich gar nicht mehr, aber es betrifft halt die 10, 12, 14-Jährigen jetzt, und das ist so, sind so viele Themen, die da plötzlich kommen, die ins Bewusstsein kommen, auch durch die Medien und eben auch durch diese Vernetzung, und dann wird der Grad immer schmäler zwischen, wo achte ich eigentlich nur auf mich und wie beziehe ich auch die anderen mit ein. Also ich finde, es ist wirklich schwierig geworden, und darauf sich einzulassen und auf diesem schmalen Grat zu balancieren, ist echt eine Kunst.
Und da hatten wir auch schon mal so ähnlich drüber zusammengesprochen miteinander, und da konnte ich auch meine Gedanken schwer ausdrücken, aber eben wahrscheinlich, weil man so viele Möglichkeiten hat. Ich glaube jetzt nicht, dass wir es schwerer haben jetzt zum Beispiel als vielleicht unsere Großeltern, die jetzt ja im Krieg gelebt haben und nicht wussten, wie ist jetzt die Zukunft. Wir haben jetzt nicht so ganz so Schlimmes irgendwie in unserem Leben, aber dadurch, dass irgendwie alles so eigentlich okay ist, aber irgendwie wissen wir auch nicht so genau, wohin, und es gibt so viele Möglichkeiten, und dadurch ist man auch wieder gestresst. Es ist irgendwie auch nicht ganz leicht. Es ist nie leicht.
Es hat sich einfach verlagert. Probleme gab es immer, schwer ist es immer. Ich glaube, die Gewichtung ist einfach eine andere. Also wir müssen uns halt Gedanken darüber machen, was unsere Großeltern jetzt nicht mussten. Wo finde ich einen neuen Handyanbieter? Wie kann ich mein Bankkonto wechseln? Was ist für mich das Beste in dem und dem Fall? Unsere Großeltern mussten sich dann halt nach dem Krieg, wie du das jetzt gesagt hast, darüber Gedanken machen. Ja, komme ich noch durch den nächsten Winter? Werde ich genug zu essen haben? Werden wir erfrieren? Wo ist mein Bruder abgeblieben? Und solche Sachen. Das ist halt ein anderer Schwerpunkt. Und das verschiebt sich halt. Vielleicht werden die Probleme, also die Probleme werden nicht weniger, die Probleme werden vielleicht in ihrer Bedeutung aus der heutigen Sicht kleiner. Dafür sind es vielleicht mehr. Ich weiß es nicht. Wir haben mehr einzelne Probleme, mit denen wir zurechtkommen müssen, als ein großes Problem. Also das große Problem Hunger und wie komme ich durch den Winter? Es ist nach dem Krieg, ich habe kein Haus, alles ist kaputt. Aber halt kein Handyvertrag. Ich werde übernächste Woche arbeitslos. Kein XY. Also die haben halt, also vielleicht ist das ist auch eine
These. Wie das eine Lied von Kraftklub, Schüsse in die Luft. Da singen sie auch drüber, das Wichtigste ist der Handyvertrag.
Ja, sowas halt. Also unsere Probleme sind andere und sie sind vielleicht kleiner, aber in der Summe nicht weniger. Und
Handyvertrag jetzt zum Beispiel ist jetzt kein Problem, aber ich weiß, was du
meinst. Aber aus unserer Sicht vielleicht schon. Also es ist ja kein Problem, aber es ist, beschäftigt einen. Davon hängt halt nicht das eigene Überleben ab. Deswegen sage ich, der Wohlstand ist ja da und es muss eigentlich fast keiner, also zumindest aus unserem kleinen, also unserem Umfeld, muss keiner davor Angst haben, dass er verhungert. Also aus unserem ganz beschränkten, wir sind studierte Menschen, die einen Job haben, Umfeld. Dafür haben wir halt viele kleinere Probleme. Verliere ich meinen Job? Was passiert mit meinem Handyvertrag? Und solche Sachen. Also das kann man nicht gegeneinander aufwiegen. Also man kann nicht sagen, die Probleme unserer Großeltern sind jetzt so und so gewesen und heute haben wir die und die Probleme. Man muss da schon irgendwie gucken, dass man es unterscheidet. Aber ich glaube so, wenn man sich so ein bisschen verdeutlichen will, ist das schon ein ganz guter Ansatzpunkt.
Ja, das und, stimmt.
Wir haben uns noch aufgeschrieben.
Ja, nee, ich kann einen guten Übergang machen. Und zwar, weil wir ja meinten, wir können unsere Freunde anhand von einer Hand abzählen. Ja. Friends, die Serie aus den 90er Jahren, Flo, als du 14 warst, die ist ja jetzt irgendwie auch schon wieder ganz modern. Also Primark verkauft Shirts und Taschen und dies und das mit dem Aufdruck von Friends. Und jetzt läuft es ja gerade auf Netflix bis Ende des Jahres und nächstes Jahr dann auf der Streaming-Plattform von Disney. Aber das schaut jetzt irgendwie gerade auch wieder jeder, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall, das lehrt uns eigentlich auch noch ein bisschen, wie wichtig so die engsten Freunde sind und wie eigentlich auch damals so das Leben war. Und das sollte man sich mehr...
Aber vielleicht ist das auch ein guter Punkt. Vielleicht ist das aber auch so ein Trend. Vielleicht ist es auch so ein Zeitgeist, dass halt die Leute zu den Friends, zu den wahren Freunden und zu dieser Gemeinschaft... Ich muss wirklich sagen, ich habe in meiner Jugend und in meiner Kindheit nicht so viele Serien gesehen. Also ich kann dir jede Alf-Folge nennen. Mehrfach. Aber ich kann teilweise zu diesen ganz anderen Sachen, also es hat Monate gedauert, bis ich alle How I Met Your Mother Folgen gesehen habe. Ich habe in meinem Leben 3 Folgen Breaking Bad gesehen. Ich habe in meinem Leben 5 Folgen Simpsons gesehen. Also ich bin da nicht so der Serien-Junkie, aber ich kann dieses Friends-Gefühl und das ist halt so ein Zeitgeist. Das haben ja plötzlich auch damals alle, vor 5, 6 Jahren, alle haben halt How I Met Your Mother angeschaut. Das hat ja auch einen Grund. Und vielleicht ist es bei Friends wirklich so, dass sich die Leute ein bisschen danach sehnen. Das ist vielleicht ganz gut. Hast du gut erkannt, ja? Sollte man sich auch mal wieder anschauen. Also ich glaube, da gibt es auch 200 Folgen oder so, oder?
9 Staffeln.
Oh Gott.
Und, ja, also eine Folge dauert zwar nur 20 Minuten, aber es gibt pro Staffel 24 Folgen.
Was? Auf der, oh Gott. Ja. Das also kann ich ja gar nicht alles gucken. Gott.
Ja, und du, der Stress ist ja bis Ende des Jahres. Ich bin jetzt bei Staffel 6, ich muss noch 3 Staffeln schauen. Ich muss mich ranhalten.
Oh je. Dafür ist die Lebenszeit auch gar nicht so, oh Gott, ich fange bei Folge 1 an, oh nein. Naja, aber das sind halt so Sachen, aber dass man sich da vielleicht sogar auf sowas schon zurückbesinnt, ist auch ein Zeitgeist irgendwie und auch ein Zeichen, dass man halt irgendwie was guckt, was vor 15 bis 20 Jahren populär war, dass man jetzt im Jahr 2019 auf irgendwas aus den späten 90ern zurückgeht, ist schon krass. Also es ist irgendwie so die Zeiten für Trends werden auch immer kürzer oder für so Revivals. Mhm. Also wenn jetzt schon wieder Friends in sind, nach so einem kurzen Zeitraum, wann kommt
wird
denn...
Wird How I Met Your Mother wieder...
Aber wann kommt denn wieder, wann kommen denn wieder die 90er? Wann kommt denn wieder die Techno-Bewegung? Wann kommt wieder die Love Parade? Wann kommt das wieder? Das ist ja auch noch nicht so lange her. Wann kommt wieder Eurodance?
Wo sind die Oculus Rift?
Ja, genau. Wo sind die? Ja. Wann ist Coco Jumbo wieder modern? Ja. Wann kommt wieder Mr. President und macht Coco Jumbo? Also, wenn die Intervalle immer kürzer werden, ist das schon spannend, wo es hingeht. Aber du hattest vorher noch ganz kurz was, und vielleicht ist das auch so generell immer so ganz kurz daran anschließend. Du hast was von Tom Cruise und seinem Sohn erzählt, nur in einem Satz ganz kurz, diese Sektengeschichte.
Ja, da dachte ich noch, könnten wir kurz drüber reden. Da hatte ich heute ein Video drüber gemacht. Man kennt ja eigentlich immer nur Suri Cruise. Das ist die Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes. Aber Tom Cruise hat auch einen Sohn, einen Adoptivsohn. Und das ist der Connor Cruise, den er mit Nicole Kidman adoptiert hat, mit Isabella. Also die haben zwei Kids adoptiert. Und auf jeden Fall waren die heute in der Daily Mail. Die waren beide auf einem Ausflug sind mit dem Helikopter. Tom Cruise kann ja Helikopter fliegen, dank Mission Impossible Dreh und so, haben die den Ausflug gemacht. Und habe ich eben auch gelesen, dass er jetzt neuerdings im Scientology Resort in Florida wohnt. Also der ist da hingezogen. Mhm. Habe ich mir auch gedacht, ja klar, natürlich, Tom Cruise ist ja auch bekannter Scientologe, aber schon krass auch, wie der jetzt, also dass er auch die Kinder so
damit. Ja klar, also auf was ich eigentlich hinaus wollte, ohne jetzt da wieder, weil das Wissen ist einfach viel zu viel gefährliches Halbwissen, deswegen nur kurz. Ich glaube, sowas wie Sekte funktioniert halt auch immer, weil es halt einfach so ein Gemeinschaftsgefühl vermittelt. Also ich glaube, gerade wenn du so vielleicht, wie alt ist der denn jetzt?
24, ja, gut, schon.
Okay. Also ich hätte jetzt so gesagt,
wenn du jetzt als Teenager... Der ist ja schon früh da reingekommen.
Ja, aber ich glaube, wenn du als Teenager so, und jetzt vielleicht nicht über Tom Cruise kommst, wenn du jetzt so Schwierigkeiten hast, dich sozial irgendwie in so ein soziales Gefüge, deswegen jetzt auch nochmal anknüpfend an die Freunde und an die sozialen Kontakte und so, wenn du da Schwierigkeiten hast, dich reinzufinden und da auch ein bisschen Probleme hast, weil du vielleicht so ein bisschen der Outsider bist oder der, den halt nicht alle mögen und irgendwie so ein bisschen da auch alleine bist, dann hat so eine Sekte halt leicht, dich auch durch dieses Gemeinschaftsgefühl, dass die dich halt hüllen, auch vielleicht zu gewinnen. So meine These so. Also das könnte auch sowas sein, dass halt so Sekten funktionieren eigentlich immer, weil sie Einzelgängern oder vielleicht auch nicht Einzelgängern durch Methoden, wie auch immer, ohne das jetzt zu detailliert darzustellen, das Gemeinschaftsgefühl geben. Und das kann ja auch viel wert sein, wenn du dich von so einer Gemeinschaft geliebt, gebraucht, wertgeschätzt fühlst und immer der Einzelgänger bist, dann hinterfragst du da auch gar nicht so viel und dann geht dieser Sektengedanke vielleicht in den Hintergrund.
Also, aber es ist ja auch nicht nur, also es stimmt, wahrscheinlich damit ködern sie ja einen auch immer erst, aber sie ködern einen auch, indem sie die Schwächen der Menschen irgendwie so, also die Leute, die Leute für die Sekte suchen, akkreditieren, oder?
Ja.
Suchen nach einem Schwachpunkt bei einem und ködern die Person dann damit und am Ende heißt es dann, wenn du unsere Sekte verlässt, wirst du sterben. Genau. Also.
Das stimmt. Und daran anknüpfend können wir jetzt wieder kurz über Netflix sprechen. Ich bin ja sehr großer Fan und deswegen komme ich jetzt auch ein bisschen drauf. Es gibt eine sehr gute wissenschaftliche Reihe auf Netflix, die nennt sich Explained. Ist jetzt auch schon Staffel 2.
Hast du schon mal auch.
Und in der Staffel 2 gibt es jetzt eben eine Folge, darauf nochmal ganz kurz hinaus wollend, gibt es eine Folge, die heißt halt eben Sekten. Wie funktionieren Sekten? Und es sind so 25 Minuten. Die sagen alles so, wie es passt und wie ich es jetzt auch nicht darstellen kann. Das ist sehr interessant. Da kommen auch Aussteiger, die mal in Sekten waren, zu Wort und sagen, wie schlimm das eigentlich dann war und wie sie das erst im Nachhinein erkannt haben, dass es so schlimm war und es ihnen in dem Moment gar nicht dass sie es gar nicht wahrgenommen hat. Und auch das, was du gesagt hast, dass der Ausstieg dann halt so schwer ist, weil sie dann sagen, ja, du stirbst. Und dann haben die Leute natürlich so einen psychischen Druck und dann fühlen die sich da auch unter Strom gesetzt und unter Druck gesetzt. Und das ist ein ganz, ganz komisches Machtspiel und ganz viel psychologischer und sozialer Druck. Also das ist eine sehr gute Serie und es ging jetzt einmal um Sekten und es ging auch einmal um Milliardäre. Da kommen dann auch so Leute wie Bernie Sanders, die dann halt was sprechen und sagen, wie sie eigentlich dieses Millionärstum sehen und so. Also es ist wirklich sehr interessant und auch so ein bisschen mit Zukunftsblick. Und da eben auch diese Sektengeschichte, die wirklich 25 Minuten rundum gut erzählt wird. Aber deswegen Sekten, wollte ich da jetzt hinaus, ja.
Bestehen die denn, also du hast jetzt die Folge gesehen, ich kenne mich da jetzt auch noch nicht so gut aus, bestehen die denn größtenteils eigentlich nur aus diesen Anführern, diesen manipulativen Leuten und die sich manipulieren lassen, oder? Also so, ja, was dazwischen also, oder so außerhalb gibt es ja nicht.
Ja, es gibt halt immer einen Führer, in Anführungsstrichen. Das ist halt ein Führer, der verspricht denen halt alles Mögliche und das ist immer eine sehr charismatische, sehr machthabende Figur.
Ist die von Anfang an da?
Ja. Und um den herum wird eigentlich auch alles aufgebaut. Das ist immer so. Also es gibt dieses Phänomen schon sehr lange und ich fand das auch immer spannend, weil es gibt eines meiner als Kindheit auch Lieblingshörspiele, TKKG, die haben sogar in einem Hörspiel ganz früh, ich glaube es ist so Folge 10 oder 15 oder so, eine ganz frühe Folge von TKKG, da behandeln sie dieses Thema auch. Das ist so die Jünger von Atlantis. Und da geht es eben auch darum, dass in der Schulklasse von TKKG halt auch einfach ein Junge verschwindet, weil er halt durch diese Sekte geködert wird und dann halt so mit Glatze und total gebrainwashed in der Fußgängerzone steht. Und es gibt eine Drei-Fragezeichen-Sonderfolge, die heißt auch Brainwash. Und da geht es auch darum, dass ein Mitschüler von den Drei-Fragezeichen oder ein Kumpel da in so eine Sekte gerät und dass dann Justus, Peter und Bob da halt hinfliegen. Die haben ja dann immer plötzlich die Möglichkeit, hineinzufliegen, weil ihnen das irgendwo finanziert wird. Und dann in dieses Aussteigerdorf, wo diese ganzen Sektenmenschen sind, halt da reingehen und dann halt da praktisch diese Sekte sprengen. Das ist aber auch eigentlich ganz interessant. Und so wird auch, in dem Fall ist es für Kinder oder für Jugendliche und Heranwachsende auch relevant. Und die werden dann da schon damit konfrontiert und gesagt, hey, das ist eigentlich total schlimm. Und einmal bei TKKG und einmal bei den drei Fragezeichen. Und der Fun Fact bei den drei Fragezeichen, das könnte auch unser neuer Fakt sein, ist, es gab ein Cover, das ist so ein gezeichnetes Cover zu dieser drei Fragezeichen-Folge, mit so einem weißhaarigen alten Mann, der so mit den Händen so manipulativ wirkt und dann ist das so mit so einer Aura, die so dargestellt wird. Und dann gab es einen kleinen Skandal, weil auf der ersten Folge dieser CD, die ist so vor 5, 6 Jahren entstanden, diese CD wurde veröffentlicht und dann sah die Figur des alten Mannes so aus wie der Papst damals, wie Josef Ratzinger. Und dann mussten sie das zurückziehen, weil die Person einfach den Papst, ich habe mir das damals auch gedacht, hey, das sieht aus wie Josef Ratzinger, und dann war das dem Papst zu ähnlich und dann mussten sie diese Karikatur oder diese Illustration musste nochmal überarbeitet werden, damit es eben nicht mehr sofort mit dem Papst assoziiert wird. Das ist so ganz spannend. Könnte unser Fakt der Woche werden.
Ja, sehr, sehr gerne. Wer hatte sich denn darüber beschwert? Waren das unter anderem irgendwelche Gläubigen?
Ich habe es nur am Rande mitbekommen, nee, keine Ahnung, aber ich habe mir damals auch gedacht, ich habe es in irgendeinem Forum gelesen. Ach, das muss schon lange her sein. Ich glaube, die Folge kam 2011, 2012.
Mit Papst Ratzinger.
Mit Papst Ratzinger. Ja, es war ja nicht der Papst. Es war ein alter Mann, der halt so manipulativ also da wirkt. Und dann sah es halt so aus, als wäre es der Papst. Mhm. Ich habe es mir auch gedacht damals. Und ich habe, glaube ich, auch diese Originalfolge, wo es immer noch so aussieht wie der Papst. Und dann haben sie es aber jetzt in den neueren Auflagen dieser CD, in den neueren Pressungen, haben sie es dann abgeändert. Mhm. Also es ist... passiert immer mal wieder, dass es dann halt so Assoziationen gibt. Und ob bewusst oder unbewusst. Aber genau, das jetzt zu diesen Sektengeschichten und das ist eben auch wirklich für Kinder und Jugendliche, die dann halt auch nochmal, wenn sie eben Außenseiter sind, leicht manipuliert werden können. Das ist ein wichtiges Thema. Und ich fand diese TKKG-Folge damals immer super. So einmal so meine Lieblingsfolge.
Ja,
Jünger
spannend.
Jünger von Atlantis. Kann man sicher auch auf Spotify anhören. Mensch, aber wir sind noch entspannt heute, oder?
Ich hätte noch ein ganz kleines, kurzes Thema. Da müsstest du jetzt vielleicht, fällt dir da irgendein cooler Übergang zu ein? Naja, cooles ist es nicht, aber ich würde gerne mit dir darüber diskutieren, wie du das findest. Ich weiß jetzt nicht, wie wir darauf kommen. Wie wollen wir das anreißen?
Du meinst auch wieder ein Video, das du gemacht hast?
Ja, genau. Ja, stimmt. Ich hatte ja ein Video zu dem Sohn von Tom Cruise gemacht. Ich habe auch ein anderes Video heute gemacht. Genau, am besten, wir machen so den Übergang. Und zwar darüber, dass in Stoke on Trent, England, ich hoffe, das war auf jeden Fall in der Nähe von Manchester, wo jetzt auch Manu studiert, gab es eine Frau, die vor ein paar Wochen, die wollte ihre Hochzeit feiern mit ihrem Papa, der sie zum Traualtar begleiten sollte, an der Hand. Nur ist er ein paar Wochen vor der Hochzeit leider verstorben an Prostatakrebs. Und ihre Cousine hatte dann einen ganz außergewöhnlichen Einfall. Sie meinte dann ja, wie wär's, wenn wir die Asche, weil ihr Vater hatte sich gewünscht, eingeäschert zu werden, in deine Hochzeitsnägel einarbeiten, sodass du ihn dann quasi bei dir hast, wenn du vorgehst zum Traualtar, dass du ihn wie, als ob er dich an der Hand führt zum Traualtar hast. Und vielen Dank. Ja. Ich habe Wein eingeschenkt.
Ja.
Und dann hat sie das gemacht und die Nägel, die sehen auch sehr, sehr, sehr außergewöhnlich aus, also ganz lang. Und man sieht auch wirklich, sie sehen schön aus mit Glitzer und so, aber man sieht halt auch so ein bisschen so die Aschehäufchen in diesen Es ist echt ein bisschen strange. Und das hat dann die Cousine ihr so ermöglicht und die Braut fand das dann auch ganz wundervoll. Und danach wurden die Nägel abgemacht. Das sind ja so Nägel und die hat sie sich dann einrahmen lassen und in der Wohnung aufgehangen. Ja, und jetzt wollte ich gern wissen, weil die Kommentare dazu waren natürlich auf Social Media ganz unterschiedlich. Manche fanden es total schön, andere richtig makaber und total strange. Wie findest du das?
Ich finde es nicht makaber und ich finde es auch nicht strange. Ich finde, jeder soll das machen dürfen, was machbar ist, wenn er den Wert dazu verspürt oder das Bedürfnis dazu hat. Ich würde es nicht machen wollen mit einem Angehörigen, weil es ist, nee. Also ich habe mal davon gehört, dass es, glaube ich, möglich ist, dass man auch die Asche zu so Diamanten pressen lassen kann, die man dann am Finger haben kann. Das sind natürlich dann irgendwie keine echten Diamanten, aber das ist ja auch Kohlenstoff und das kann man so pressen lassen unter Hochdruckverfahren.
Als Ring?
Ich glaube schon, das funktioniert. Mhm. Also du kannst es dir dann auch einsetzen lassen in so einem Ring. Das geht auch, kann man auch aus der Asche machen. Bin ich aber nicht hundertprozentig sicher, weiß ich nicht, ob das... Vielleicht ist es auch unbezahlbar, vielleicht kann man das in Deutschland auch nicht machen. Ich glaube nämlich, dass das, was die junge Dame gemacht hat, dass das in Deutschland gar nicht geht. Denn
ich habe die Asche jetzt auch nicht so in so einer Urne hier in Deutschland.
Ich habe ja wirklich auch mal versucht, eine Urne mit Asche mitzunehmen. Also,
Moment, welche Urne, welche Asche?
Naja, also das ist eine sehr lange Geschichte, die ich in Kürze darstellen kann. Also ich habe, als ich Zivildienst gemacht habe, habe ich einen älteren Mann auch über die Zeit des Zivildienstes hinaus noch bis zum Tod begleitet.
Ah,
habe ich, glaube ich, schon mal
erzählt.
Davon
hattest du mal erzählt.
Genau, und der hatte dann halt so ein Armenbegräbnis, weil keiner mehr für ihn zuständig war, weil dann halt einfach, wenn du keine Angehörigen mehr hast, also die haben auch versucht, es gab wohl angeblich einen Verwandten in den USA, haben sie versucht, ausfindig zu machen, das war aber nicht machbar. Ob es den gab, weiß ich auch nicht. Ich habe das damals halt so angegeben, weil mir das so erzählt wurde und es gab auch ein Dokument dazu. Die haben den halt nicht ausfindig machen können und dann ist in Deutschland der Staat dafür zuständig. Die machen dann halt so ein Armenbegräbnis. Das heißt, du kommst halt in so eine billige Holzkiste, muss man wirklich sagen, ohne Schnickschnack und wirst eingeäschert. Und ich wollte damals eigentlich eine andere Bestattung haben, weil ich mir gedacht habe, das wäre es mir jetzt schon wert, dass der gute Freund, den ich jetzt lange begleitet habe, der alte Mann, den ich dann 5 Jahre kannte, dass der irgendwie ein würdevolles Begräbnis kriegt. Dann haben sie aber gesagt, ja, das können sie natürlich schon machen, aber es kostet halt dann alle Gebühren, die da anfallen, müssen halt sie übernehmen. Und ich stand halt da mit meinen 19 Jahren, beziehungsweise damals war ich dann schon 23, aber ich war halt Student, stand ich halt dann da und habe gesagt, ja gut, wo soll ich denn jetzt 10.000 Euro herkriegen, so ungefähr bei einer Beerdigung und das Ganze, was daran anknüpft, ist echt teuer. Wo soll ich mir das denn bitte schon herziehen? Keine Chance. Dann ist es eben so, dass du dann dieses Armenbegräbnis kriegst. Dann gibt es eine sehr einfache und auch eine sehr deprimierende und traurige Trauerfeier, auf der 2 Leute waren, inklusive mir. Dann sagt der Pfarrer halt noch ein bisschen was dazu und dann hast du so eine Urne, wo der Name halt so ganz billig wirklich drauf graviert ist auf diese Urne. Und dann habe ich damals auch gedacht, ich könnte die irgendwie mitnehmen und irgendwie dann weiß ich nicht, was damit machen. Mit meinen naiven 23 Jahren dachte ich das halt. Und dann haben die halt gesagt, nee, das geht nicht. Also in Deutschland ist sowas nicht möglich. Auch dieses pathetische Asche von einer Klippe streuen, Asche ins Meer streuen, ist, glaube ich, nicht möglich. Ich weiß es nicht genau.
Das ist aber gut, dass du das jetzt sagst, weil das hatten wir uns nämlich heute in der Redaktion erst gefragt, geht das denn überhaupt in Deutschland?
Ich glaube
also
nicht.
England, USA anscheinend, aber nee.
Also ich weiß damals auch noch, oder beziehungsweise ich weiß aus anderen Beerdigungsgeschichten auch, dass man heutzutage auch nicht mal mehr, wenn du jetzt sagst, das war das Lieblingskleid meiner Großmutter, das geht eigentlich auch nicht. Außer es ist 100% Baumwolle. Weil, also mir haben sie damals gesagt, es muss 100% Baumwolle sein, weil das sonst nicht verrottet. Das heißt, wenn du da jetzt Elastan oder Kunstfasern drin hast, dann kannst du die Person nicht mit diesem Kleid, mit dieser Kleidung beerdigen. Es muss alles 100%ig Baumwolle sein, damit es biologisch abbaubar ist. Weil das wollen die nicht mehr auf den Friedhöfen, dass da irgendwelche Kunstfasern im Boden sind, die 100 Jahre nicht verrotten. Wurde mir damals gesagt. Das heißt, wenn die dann von so einem Körper in so einem Sarg, da bleibt ja, das ist nach 1,5 Jahren, 2 Jahren ist wahrscheinlich alles weg und dann machen die das Grab ja irgendwann wieder auf, nach vielen, vielen Jahren und dann wollen die halt nicht, dass da noch irgendwelche Kunstfasern drin sind, sondern das alles verrottet und alles zersetzt und deswegen kannst du Angehörige eigentlich nicht in Deutschland mit Kunstfaserkleidung beisetzen lassen. So. Und bei der Urne war es damals eben auch so, dass ich gesagt habe, ja, kann ich da jetzt irgendwas machen? Und das war dann nicht möglich. Es wäre auch nicht möglich gewesen, wenn ich die Beerdigung gezahlt hätte. Sondern die machen das halt dann so. Die nehmen diese Urne und stellen sie halt so in so einen Schrein am Ostbahnhof. Du kannst, am Ostfriedhof war das damals so. Du kannst nie rausfinden, wo die genau steht. Du hast halt so einen Keller, da sind diese ganzen armen Begräbnisurnen, die stehen halt da in riesigen Schreinen drin. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie lange die aufbewahrt werden. Aber da hast du halt dann 700 Urnen und irgendwo steht dann die von deinem Bekannten, Freund, wie auch immer, bei den namenlosen oder bei diesen anonymen Urnenstätten. Und du hast eigentlich keinen, weil ich wollte damals schon Platz haben, wo die Urne dann beigesetzt ist. Das ging aber halt nicht, weil dann haben sie gesagt, ja, das können sie eben schon machen, aber sie müssen alles bezahlen.
Aber warum warst du so sehr nochmal dafür zuständig?
Nee, ich war eigentlich gar nicht zuständig, aber ich war der letzte Ansprechpartner. Ich habe auch für die Betreuung, habe ich auch damals ein bisschen Geld bekommen, ganz am Ende. Also für das letzte Jahr, wo ich den noch betreut habe, haben sie mir im Monat 200 Euro gezahlt. Von Amts wegen, weil sie gesagt haben...
Das war der Zivildienst, ne?
Das war dann danach. Also der Zivildienst war ja nur ein Jahr, aber ich kannte den halt dann auch darüber hinaus. Und der hatte halt niemanden. Der hatte seinen Nachbarn und der hatte mich. Und der hatte dann zwei Katzen. Ich habe die Katze im Garten vergraben, als sie gestorben ist und so weiter und so fort. Wow. Wir haben den Hund eingefroren. Und dann, als der Winter vorbei war, haben wir ihn auch begraben, weil im tiefsten Winter konnte ich nicht mit dem...
Nee, Habt ihr den Hund eingefroren?
In der Tiefkühltruhe.
Was?
Ja. Es waren wilde Zeiten.
Das habt ihr entschieden?
Ich habe das entschieden mit ihm zusammen. Also, das war eigentlich nicht so cool, weil das war noch während dem Zivildienst. Naja, es war halt so, der Hund war ihm halt sehr wichtig.
Ja.
Und der ist halt im Januar gestorben. Und ich habe halt versucht, im Garten ein Loch zu graben. Und leider war der Boden halt steinhart gefroren.
Ja, klar.
Und ich bin 5 Zentimeter in diesen Boden reingekommen und konnte nichts machen, weil der Boden war durchgefroren. Und wir mussten einfach bis März warten, bis der Boden aufgetaut war. Und dann konnte ich den Hund eingraben. Die Katze ist dann ein Jahr später...
Das war ein kleiner Hund, ganz kurz, oder?
Naja...
Gott.
Also, ja, er war mehr oder weniger schon, er war halt flach.
Weil unsere Kühltruhe.
Es war eine große Kühltruhe. Okay, es ist jetzt nicht so eine Gefrierkombination wie du sie, es war eine richtige Kühltruhe.
Okay, okay. Also so eine, wo man auch Eis rein. Okay, okay. Aber eine schöne Idee. Also, es klingt jetzt wirklich sehr, sehr verrückt eigentlich.
Ja, es ist.
Aber ihr habt ihm ja damals wirklich noch einen Wunsch erfüllt.
Ja, und ich habe dann den Hund beerdigt und dann ein Jahr später, da war es dann Gott sei Dank nicht mehr so kalt, habe ich die Katze beerdigt. Die habe ich aber erst noch durchs ganze Stadtviertel gefahren, weil ich sie vom Tierarzt tot abgeholt habe. Und dann haben die mir extra so eine Tüte gegeben, die biologisch abbaubar ist. Und dann konnten wir diese Katze komplett, so wie sie eingepackt war, aus meinem Gepäckträger rausnehmen und dann auch im Garten vergraben.
Schön, da kriegen ja manche Menschen nicht so eine schöne Beerdigung wie die
Tiere. Also, es war ihm halt dann auch sehr wichtig, dass mit dem Hund davor war es noch was anderes. Mit der Katze war es viel schwieriger und viel tragischer, weil in der Katze hing er dann immer wesentlich mehr. Den Hund mochte er natürlich auch sehr gerne, aber das war dann halt irgendwie so, aber die Katze war dann nochmal sein Ein und Alles und dann war das sehr, sehr tragisch.
Und die sind alle so in etwa um die Zeit gestorben, wo er auch gestorben
ist? Nee. Der Hund ist ein Jahr vorher gestorben, dann ist die Katze... Die Katze ist vielleicht sogar 2 Jahre danach gestorben. Ich weiß es nicht mehr, es ist wahnsinnig lange her.
Ja.
Aber ich habe angefangen als kleiner Zivildienstleistender und war im ersten, also ich habe 10 Monate Zivildienst gemacht. Ich habe im Juli angefangen und den Hund habe ich eingegraben dann eben im März. Und dann habe ich aber noch die Betreuung weitergemacht und dann ist die Katze gestorben. Da hat er aber noch eine Katze, die ist dann bis zu seinem Tod da gewesen und die ist dann aber nach dem Tod, habe ich sie zur Pflege, das ist eine eigene Folge. Also ich habe sie dann zu Pflegenachbarn gegeben, die sie lieb aufgenommen haben. Die Katze war dann aber so an ihrem Härchen gehangen, dass sie dann nach 3 Monaten weggelaufen ist und nie wieder aufgetaucht ist. Das war, wir haben damals über das Radio Radio Arabella, kann ich mich noch gut daran erinnern, haben wir einen Aufruf gemacht, wer möchte diese Katze haben, weil ich die nicht mehr versorgen konnte und er war ja schon tot und dann habe ich die Katze eben an nette Menschen gegeben. Das war mir auch wirklich wichtig und dann ist die Katze dann, aber dann habe ich da bei denen angerufen, irgendwann mal nach einer Woche, dann war alles gut, nach einem Monat war alles gut, dann habe ich irgendwann mal angerufen, nach 3-4 Monaten, dann haben die gesagt, ja, Katze ist weggelaufen an Ostern und ist nicht mehr aufgetaucht. Wahrscheinlich irgendwo überfahren worden oder so, leider. Das ist leider so. Das war auch so eine Rassekatze, für die haben auch echt viele Leute Geld geboten, das war auch so eine Sache. Ganz dubiose, ich habe so ganz dubiose Erfahrungen gemacht mit so Tierschutzvereinen, in Anführungsstrichen, die mir versucht haben, die Katze auch abzuluxen. Das war so eine Perserkatze, die angeblich, wie man es halt immer so sagen kann, bei Tieren einen Wert von 300 Euro hatte, mindestens. Ja, das ist eine eigene Folge.
Aber, ja, wirklich. Du hast ja immer schon mal leicht angerissen, aber dass das so und das war, und solche gesagt, Ausmaße
ja, hatte. Ja, und das Ende war halt dann eben diese Beerdigung und diese Urne, die irgendwo am Ostfriedhof rumsteht.
Und das
halt
hast du auch nicht mehr alleine durchgemacht
mit Tieren? Ich habe das alleine dann durchgezogen, ja.
Hast du das nicht irgendwie vielleicht jemandem erzählen wollen von und dann so quasi bist du, kannst du da mit? Ja, oder? Ist das nicht auch blöd, irgendwie das alleine zu machen? So
also,
den Hund es
gab halt niemanden. Also, naja, ich habe, mein Gott,
ja, gut.
Ich konnte da relativ viel wegstecken, weil ich war halt echt jung. Also, ich war, also als die Katze gestorben ist, war ich 19. Beziehungsweise als der Hund gestorben ist, war ich 19, als die Katze gestorben ist, war ich dann 20 oder so. Also, und habe das ja auch während dem Studium gemacht und ich habe da auch viel mit Leuten geredet, halt hauptsächlich in der Familie. Meine Eltern und es war auch immer, hat mir auch immer Spaß gemacht, aber so jemanden wirklich bis zu dem Tod zu begleiten, das war schon eine einmalige Erfahrung, die ich wirklich in so jungen Jahren gemacht habe und es hat mir im Endeffekt nicht geschadet, weil es halt einfach so auch eine andere Sicht auf das Leben gegeben hat und wie, also es war klar, dass der sterben wird, der hat auch mega ungesund gelebt, also der war Alkoholiker, Kettenraucher, hat in seinem jungen Leben damals viele Drogen genommen, auch alles ausprobiert, war ganz oft auch im Knast. Also das war wirklich ein Lebemann und der Alkohol war halt wirklich schlimm. Also und Kettenrauchen halt. Also wir haben am Tag 30 Zigaretten geraucht, easy.
Wobei auch manchmal das nicht unbedingt, also ja, total schlimm und also klar da, dann auch. Aber manchmal, dann sind es doch auch, dann lebt man noch so gesund und dann kann noch irgendwie das Leben. Stimmt. Ja. Aber mein Freund hat auch im Seniorenheim Zivi gemacht und war auch nicht gerade einfach, also echt Wahnsinn, was ihr da eigentlich ja, durchgemacht habt.
Das ist wirklich eine eigene Folge, aber und deswegen komme ich jetzt auf die Geschichte mit der Urne und mit der Asche und so.
Krass.
Ich glaube, jemanden, der einen tiefgefrorenen Hund im Garten vergraben hat, und zwar damals ohne diesen Plastikbeutel, der sich zersetzt. Das war nur bei der Katze so, das war bei dem Hund nicht so. Den haben wir halt wirklich aus so einer Aldi-Tüte dann rausgeholt und dann da reingeschmissen. Ich glaube,
okay, den war kannst so groß du mit... wie eine Aldi-Tüte, ja.
Nee, er war ein bisschen kleiner. Die Aldi-Tüte war nur sehr groß. Das war so ein Yorkshire Terrier oder ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, den kannst du mit Asche an den Fingernägeln von einer jungen Dame jetzt nicht mehr wirklich schocken. Es bleibt jedem freigestellt, ob er es machen möchte. Ich glaube, und das ist eigentlich die Quintessenz, ich glaube, sowas ist in Deutschland nicht erlaubt. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß auch nicht, ob in Deutschland das mit dem Ring erlaubt ist. Ich weiß auch nicht, ob man eine Urne einfach mit nach Hause nehmen kann. Ich habe da mal irgendwann was dazu recherchiert, aber ich weiß es nicht mehr. Weil ich glaube, auch sich eine Urne auf den Kaminsims zu stellen, ist nicht erlaubt.
In Deutschland, ja.
In Deutschland. Allerdings kannst du dir, wenn du ein Kind kriegst, kannst du dir deine Plazenta mit nach Hause nehmen. Das weiß ich zufällig. So.
Ja, das stimmt. Und mit dieser schönen Assoziation schließen
gehen wir jetzt nach Hause. Ne? Aber
das stimmt.
Das stimmt. Und da habe ich letztens auch mit jemandem drüber gesprochen. Das ist wiederum erlaubt. Mit der Asche, ich weiß es nicht. Man müsste es nach. Vielleicht weiß es irgendjemand. Man müsste es nachgucken.
Wobei Plazenta und Asche, finde ich, auch nicht zu vergleichen sind.
Um Gottes Willen. Das ist ein Hanebüchner Vergleich. Aber man kann es sich wirklich, kann sich die wirklich mit nach Hause nehmen.
Ja, man kann auch Kuchen draus machen oder Drinks. Und dann mit den, habe ich auch schon gelesen, irgendwie zum Sparen. Ja, doch. Irgendwie habe ich auch schon Plazenta-Drink-Party. Ich weiß auch nicht, du. Sachen gibt's.
Was du wohl machen kannst, ist, wenn du jetzt im Frühjahr dein Gartenbeet bepflanzt und du pflanzt dort eine Plazenta neben deine Erdbeeren, dann wachsen die Erdbeeren halt wie blöd, weil du so viele Nährstoffe noch in der Plazenta hast, weil das ja eigentlich das ist, was das Kind mit allem versorgt, was es, also, so, essen wir noch was? Nein.
Wir stoßen, glaube ich, nochmal mit unserem Wein gleich an.
Zu diesem großartigen,
dann gibt es jetzt noch einen Songtipp.
Da machen wir irgendwann die große Zivildienst-Herbst-Todesfolge.
Ja, mit allen Sachen. Also,
oh, jetzt haben wir sehr lange gesprochen.
Aber sehr spannend noch, auch muss ich sagen.
Sekunden Simone würde sagen, oh Gott.
Die würde den Kopf schütteln. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ja, wir hatten ja hier das Gemüse von Manu gegessen. Manu und ich schauen ja immer Friends und Manu und ich hatten jetzt eigentlich auch einen gemeinsamen Songtipp, wenn er schon jetzt nicht bei der Folge mit dabei sein kann. Immerhin der Songtipp ein bisschen, wo er mitsprechen kann quasi. Und zwar Liar von Camila Cabello. Gefällt uns beiden momentan ganz gut. Das ist mal ein aktueller Song. Wobei bei uns bei den Songtipps können ja auch mal Klassiker und Oldies noch irgendwie kommen. Oder Sachen, die keiner kennt. Ja, genau. Kann auch mal gut sein. The Baby and the Dog. Warum nicht?
Ich hoffe, es ist nicht Nomen est Omen für diese Folge, dass vieles hier gelogen war. Aber, nein.
Ich habe auch gerade überlegt, wie kann man Leier jetzt noch mit in unsere Themen mit einbauen. Leier, vielleicht, um wieder zum Anfang zurückzugehen, Leute, die heutzutage Sachen vergessen und dann irgendwie sich Ausreden suchen, warum sie vergessen haben. Leier.
Ja, Leier. Einfach keinen Bock gehabt und dann sagen, nee, hab ich leider vergessen. Leider gibt's auch. Keinen Bock und dann ist es eine Lüge. Schön. Also nicht schön, aber...
Aber man weiß dann auch vielleicht, auch wenn es schmerzvoll ist, dass... Ja, vielleicht sind das dann auch einfach nicht so gute Freunde und dann hat man aber die anderen Freunde umso mehr lieb. Ja, die guten, ich glaube auch. Friends, die man an einer Hand abzählen kann.
Mensch, das ist ja, es ist alles miteinander vernetzt heute in dieser Folge. Ja. Das ist Wahnsinn. Die Asche, die Friends, die Self-Consciousness, das ist alles
toll.
Es ist alles da.
Genau. Also, ja, bis zum nächsten Mal und dann freue ich mich auf weitere crazy
Folgen. Inhalte.
Folgen und Inhalte, News. Ja. Vielleicht dann auch mit deiner angekündigten Zivildienst-Geschichte.
Das machen wir im dunklen Herbst, wenn alles ein bisschen nach Trauer und Vergänglichkeit schreit.
Ja, das machen wir. Schauen wir mal. Aber es gibt ja auch immer zu jeder traurigen Geschichte. Man auch was ist wie, ja. Genau, ist wie man es sieht. Ja. Glühweinzeit, Mensch. Blauer Zweigelt warm genießen.
Genau, wir machen uns im Winter ein blauen Zweigelt warm, das ist auch gut.
Okay. Ja, na gut, dann bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao. Tschüss.
Wir am Feierabend. Der Podcast.